Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leinwandliebe, eurem Filmstarts-Podcast. Und heute sind wir wieder bei meiner Lieblingssektion Deutsches Kino ist doch geil. Und jetzt hat's endlich auch der Rest der Welt kapiert. Denn meine am häufigsten erzählte Anekdote in diesem Podcast ist ja diejenige, wie ich vor, ich glaube, 6 Jahren, 7 Jahren, abends nach der Weltpremiere von Toni Erdmann in Cannes zum Hotel zurückgeschlendert bin und auf einmal mir alle möglichen fremden Menschen, die nur mitbekommen haben, dass ich Deutsch spreche, dazu gratuliert haben, dass es Toni Erdmann gibt. Das war mein persönlicher Deutschland schlägt Brasilien 7-1 im WM-Halbfinale Moment, wo man dann doch so ein bisschen Nationalstolz auf einmal erfahren hat, obwohl mir das sonst eher fremd ist. Und jetzt gab es wieder so einen Moment und um darüber zu sprechen, habe ich Björn hier.
Hallo.
Und dann später auch die Regisseurin des Films. Denn wovon reden wir, Björn?
Von dem Film In die Sonne schauen, wie er in Deutschland heißt, oder Sound of Falling, wie der internationale Titel war, unter dem er in Cannes gelaufen ist.
Genau, der erste deutsche Wettbewerbsfilm seit gefühlt Ewigkeiten. Das kommt irgendwie super selten vor, aus irgendeinem Grund mögen die uns dann nicht, aber es gibt ab und zu mal Filme, an denen kommt auch Cannes nicht vorbei. So wie jetzt hier, das ist der zweite Film erst, der zweite Langfilm von Mascha Selinski. Und ja, mit dem ersten Film hat sie übrigens Helene Sengel entdeckt, das wollen wir hier nochmal festhalten, die Tochter, der auch toll ist, noch vor Systemsprenger. Und gerade bei so einem Zweitlingsfilm, wo man so denkt, ja, der erste Film lief Berlinale, Perspektive deutsches Kino, dann schafft der zweite es, wenn es richtig, richtig super läuft in den Berlinale-Wettbewerb, vielleicht eher noch so ein anderes Festival, so ein mittelgroßes oder so, aber nein, es prügeln sich direkt alle drum. Die Berlinale war richtig sauer, dass der Film nach Cannes gegangen ist, aber wenn du natürlich Cannes im Wettbewerb darfst, dann nimmst du das auch. 5 Monate vorher hat sie es gewusst, musste es geheim halten, die ganze Zeit, was bestimmt nicht einfach war und der Hype kocht jetzt seit einem halben Jahr über. Jetzt, wenn der Podcast rauskommt, schon seit 8 Monaten oder so, es wird immer mehr nach Cannes ja kaum noch einzufangen. Ich habe ihn in Cannes bei der Weltpremiere gesehen, du erst später bei der Pressevorführung, wo das ganze Ausmaß, da waren ja die ganzen internationalen begeisterten Kritiken schon da. Der Film hat in Cannes einen der wichtigsten Preise gewonnen. Also bist du mit diesem ganzen Ungetüm von Hype da in den Film gegangen, was ja eigentlich nur schlecht sein kann. Wie war es denn für dich in der Pressevorführung jetzt?
Ja, also genau, das war schon so, aber ich habe mich versucht, davon möglichst frei zu machen, indem ich dann vorher gar nichts mehr gelesen habe. Ich habe gar keine großen Kritiken extra gelesen und mich null damit beschäftigt, um zumindestens, so gut es noch ging, da unbelastet reinzugehen. Aber es ist klar, da kann sich auch kein Mensch von frei machen. Man versucht es zwar immer, aber in dem Moment, wenn die Erwartungen steigen, ist natürlich auch die Gefahr da, dass dann eine Enttäuschung kommt, weil dann ist ja schon ein Film, wo man sagt, ah, der ist schon ziemlich gut, ist bei diesen Erwartungen ja fast schon eine Enttäuschung, weil man ja erwartet, das ist ein großartiger Film, ein Meisterwerk. Aber ich war nicht enttäuscht, kein bisschen. Ganz ja, im Gegenteil.
Ja. Ich habe, wie gesagt, in Cannes bei der Weltpremiere gesehen, was jetzt schon 2 Monate her ist. Und da wir gleich in dem Gespräch mit Mascha auch feststellen werden, dass das ein Film ist, den man nicht mal pitchen kann, weil der einfach so ein bisschen von der Story her vielleicht komplizierter ist als manche andere Filme. Überlasse ich das jetzt dir, die Story kurz zu umreißen, weil du hast den Film ja erst vor 1,5 Wochen in der Pressevorführung gesehen.
Ja, es ist sehr schwer, eine Story zu umreißen mit einem Film. Also man kann schon mal die klaren Fakten sind, es ist ein Film, der spielt auf einem Hof in der Altmarkt. Wir lernen diesen Hof zu 4 verschiedenen Zeiten kennen und halt vor allem die BewohnerInnen des Hofes. Wir sind da einmal so ein bisschen 1910er Jahre, einmal 1940er Jahre, einmal 1980er Jahre, dann Gegenwart und sehen das hauptsächlich durch die Augen von 4 Mädchen bzw. jungen Frauen, die dort mit ihren Familien auf diesem Hof leben und so ein bisschen sich anfangen zu erinnern an Dinge vielleicht auch, die sie gar nicht erlebt haben. Und so stehen die verschiedenen Zeiten in einem regen Austausch miteinander und man springt hin und her, aber es ist jetzt nicht so, dass es so eine dass auf einer dieser Zeiten so eine klassisch typische dramaturgische Geschichte erzählt wird mit einem klaren Anfang, klaren Ende, sondern es ist mehr so ein Einblick in das Leben, das dort jeweils stattfindet in dieser Zeit.
Genau, und es geht so ein bisschen darum, also das Projekt hat angefangen mit Bildern von Toten oder von Lebendigen, die vielleicht schon so ein bisschen halbtot aussehen. Es geht um das Erinnern und sozusagen, ob ein Gebäude oder ein Ort sozusagen all diese Leben noch weiter beinhaltet, die dort früher mal stattgefunden haben oder was da früher mal passiert ist. Und das an einem Moment was ganz Banales an einer Stelle passieren kann, wo 100 Jahre vorher eine andere Figur was total Existenzielles erlebt hat. Das habe ich jetzt von Mascha geklaut, die das gleich auch im Interview sagen wird. Aber so funktioniert es halt ganz gut. Und ich habe hier gerade schon über den auftürmenden Hype um den Film gesprochen. Der Film selbst türmt sich halt auch auf. Also das ist wirklich produziert vom kleinen Fernsehspiel mit so einem Budget wahrscheinlich, wie man das von einem Zweitlingsfilm erwarten würde. Aber der Film wirkt einfach gigantisch. Also, dass der jetzt sozusagen als einer der herausstechenden Filme des Festival-Weltkinos dieses Jahres ist, das ist jetzt nicht irgendwie so ein kleines Ding, sondern der fühlt sich einfach so, da das alles zusammenwirkt, diese ganzen Ebenen, die Kamera ist spektakulär, der Sound ist noch spektakulärer, das türmt sich zu so einem, einfach so einem Koloss auf von Film, der mich echt ein bisschen umgehauen hat. Und zwar, der hat mich überwältigt und,
ja,
sehr begeistert.
Es ist ein Film, der halt auch verdammt groß einfach aussieht in vielen Dingen. Du hast die Bilder, du hast den Sound angesprochen. Es ist auch ein riesen Cast dabei, dadurch, dass man auf vier Zeitebenen spielt und teilweise auch in den 1910er Jahren hat da auf dem Hof halt nicht nur Vater, Mutter, Kinder gelebt, sondern da war halt das eine Großfamilie mit Onkel, Tanten, Cousinen, Großeltern und so weiter und Mägden und die haben da alle gelebt. Also ist da auch mächtig was los. Das macht den Film gewaltig und was ihn halt einfach, glaube ich, so besonders macht, ist, dass der Film halt diesen, also ein wirklicher Bilderrausch von Anfang bis Ende ist. Diese Zeiten verschwimmen ineinander, gehen ineinander über. Man ist manchmal auch gar nicht sicher. Ich habe auch von einem amerikanischen Cannes-Besucher gehört, der lief in Cannes ja ganz am Anfang und der ist halt irgendwie kurz vorher angekommen und hat halt Jetlag und das war direkt so quasi nach Ankunft sein erster Film und war halt noch völlig übermüdet und hat auch gesagt, er muss zugeben, er ist einfach mittendrin auch mal weggenickt, was nichts mit dem Film zu tun hat, sondern einfach, dass er halt irgendwie 20 Stunden nicht geschlafen hat, aber hat halt gemeint, irgendwie hat das den Film nochmal besonderer gemacht, weil es halt einfach schon so dieser Rausch das nochmal verstärkt hat, dass man da auch gar nicht unbedingt
also ich war komplett weiß, wach und würde euch Realität das auch empfehlen.
Ist. Aber ja,
das Rauschhafte und das Spiel mit Träumen und Erinnerungen ist auf jeden Fall drin. Dich hat's ja richtig überwältigt. Ich spoiler mal, du hast geheult, richtig?
Ja, also genau, ich kann es ja sagen, ich sag's auch nachher im Interview kurz nochmal, so mich hat der Film wirklich wie schon lange keiner mehr mitgenommen. Das ist auch vielleicht das allergrößte Kompliment und da wollte ich gerade auch mit meinem Bilderrausch hin, das ist halt kein Film, den man so unbedingt zerdenken und erfassen muss. Also ich freue mich schon aufs nächste Anschauen, ich werde ihn auf jeden Fall noch mindestens einmal schauen, wahrscheinlich sogar über die Zeit noch viel, viel häufiger und dann wird man sich vielleicht auch nochmal ein bisschen mit ein paar Sachen stärker noch inhaltlich auseinandersetzen, aber es ist halt bei diesem Film überhaupt kein Problem und es ist auch gar nicht gewollt, dass man jetzt anfängt, sich dort drüber Gedanken zu machen, wie hängt jetzt jede Person, mit welcher zusammen ist, ist das immer noch die gleiche Familie oder der Hof zwischendrin gewechselt, die Eigentümerschaft und so weiter, sondern man lässt sich einfach, kann sich durch diesen Film tragen und wird halt emotional so richtig durchgeschüttelt, so ging es mir. Und ich saß am Ende da und passieren dann halt auch nochmal sehr dramatische Dinge und man fühlt einfach unglaublich mit diesen Figuren und nicht mal nur den vier Hauptfiguren, sondern mit ganz vielen Nebenfiguren auch, die auch alle besondere Dinge erleben. Und sitzt dann da und ich saß dann da und mir sind dann halt so die Tränen runtergekullert. Ich habe das dann halt so richtig gemerkt und musste dann erstmal Taschentuch rausholen, durch den Abspann raus. Und dann ist das immer so bei der Pressevorführung, da geht man dann raus und dann stehen halt vom Verleih und von Presseagenturen die Leute schon da und wollen halt so, ja, bitte sag mal, wie hat dir der Film gefallen? Und ich habe dann gemeint, ich kann gerade gar nichts sagen. Hat mich bewegt, hat mich emotional mitgenommen, aber ich kann noch keinen klaren Gedanken zu diesem Film fassen gerade, weil er einfach mich so durchgeschüttelt hat.
Ja, weil es halt auch nicht so ein Problemfilm ist. Es gibt überhaupt keine Klischees in diesem Film. Es wird dann auch teilweise, werden auch diese wirklich schrecklichen Sachen, die dann teilweise nur so mit angedeutet werden und gerade, dass es nur so nebenbei mit erzählt wird, macht es das eigentlich noch viel grausamer, weil es offensichtlich in diesen Zeiten nicht mal ein großartiges Thema zu sein scheint, sondern ganz normal. Das nimmt einen schon mit. Und dann gibt es auf der anderen Seite aber auch immer wieder Momente von schwarzem Humor, wo man dann sogar ein bisschen lachen darf und so, auch ein bisschen lauter. Oder Momente, wo es echt schockierend wird, wo man dann die Hände vors Gesicht hält. Ja, also wirklich so ein Film aus Deutschland, also ich wüsste so einen Film nicht mal aus einem anderen Land, aber aus Deutschland schon ganz besonders nicht. Und das ist jetzt echt so ein Unikat, ja, muss man sehen.
Also ich, allein das ist der Grund, weswegen, also das wäre für mich der Pitch, jetzt, um den Film zu schauen, weil du kannst den Inhalt nicht beschreiben, sodass jemand danach sagt, ey, muss ich schauen, und du kannst das nicht zusammenfassen. Aber wenn man so diesen Elevator-Pitch machen würde, würde ich einfach sagen, man muss diesen Film schauen, weil es gibt keinen vergleichbaren Film. Es gibt einfach, also du wirst, man wird Kritiken finden, auch bei der Filmstaatskritik, wo man versucht, Vergleiche anzustellen, aber kein Vergleich wird diesem Film gerecht. Es gibt.
Genau, ich weiß, dass du alle von allen amerikanischen Kritikern sagst, die sind alle doof, weil alles, was die geschrieben haben, ist Quatsch. Und die ganzen Vergleiche stimmen nicht. Aber meine sind doch zumindest so halb okay.
Nein, die sind auch, also es sind alle auch in amerikanischen Kritiken, man verspürt halt einfach diesen Drang, es zu vergleichen, weil es halt natürlich immer das Einfachste ist. Und so werden in Hollywood, ja auch, um das mal zu sagen, werden ja Filme meistens auch so gepitcht. Das ist das Punkt plus das. Und dann, das ist ja oft so ein Pitch, wie man das halt dann sagt, warum dieser Film gemacht. Dann hat jeder sofort eine Vorstellung. Und deswegen ist das einfach ein Drang, natürlich die Dinge zu vergleichen. Und die Sachen stimmen ja auch immer bis zu einem gewissen Grad. Aber du denkst dann immer, ja, ich verstehe, woher es kommt, aber dieser Film geht noch weiter. Der hat noch so viel mehr. Du erfasst hier gerade nur 10% des Films mit diesem Vergleich oder 20%. Und allein das wäre mein Pitch. Deswegen muss man diesen Film gesehen haben und ins Kino gehen, weil es einfach nichts Vergleichbares gibt. Und das wird ein Film, zukünftig werden Filme mit dem verglichen werden.
Ja, genau. Und kommen wir mal kurz, bevor wir ins Interview einsteigen, zu unseren Wertungen. Also ich habe in der offiziellen Filmstaatskritik 4,5 von 5 gegeben, mit dem Hinweis darauf, dass die nächsten 100 Jahre dann zeigen werden, ob ihr der Sprung mit dem Film in die Filmgeschichte schaffen wird oder ob sie jetzt nur für dieses Jahr mal großer Hype ist. Ich tendiere dazu zu sagen, sie schafft's. Also das ist auf jeden Fall der Film von diesem Jahr, der es aus Deutschland die größten Chancen hatte, wirklich was Bleibendes zu sein. Und jetzt du.
Ja, ich habe in meinem Letterboxd-Profil gar keine Wertung eingetragen, weil das schon auch der Punkt war, dass ich rational an sowas gar nicht rangehen konnte an diesen Film. Ich habe einfach nur ein heulendes Smiley eingetragen. Aber es sind mindestens 4,5.
Okay, da sehen wir dann beim nochmal gucken dann wahrscheinlich 5. Bei mir gibt's auch, also es ist eher 5 als 4. So, ja, dann wünsche ich euch jetzt wahnsinnig viel Spaß mit dem Gespräch mit Mascha. Es ist sehr toll geworden. Wir haben es nämlich gerade schon geführt. Und dann bis zum nächsten Mal.
Kennst du schon die Bodyguard Boxspringmatratze von bett1.de? 28 cm Komfort, 100% Vollschaum, ganz ohne Metallfedern. 2 Liegehärten in einer Matratze. Einfach wenden und deine Lieblingsseite wählen. Und das Beste? Du kannst 100 Nächte lang Probe schlafen. Egal ob ausschlafen, Serien gucken oder krümeln im Bett. Und wenn sie dir nicht gefällt, holen wir sie kostenlos wieder ab. Die Bodyguard Boxspringmatratze von bett1.de gibt es bereits ab 333 Euro.
Protect your home and auto by bundling them with Progressive and you'll have a little less to worry about. But we know you'll find other things to worry about. Like that text you just got from your boss. Hey, call me when you get a sec. 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 Yeah, this is bad. Oh, well, at least you protected your home and auto with Progressive, so you don't have to worry about that. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers not available in all states.
Hallo Mascha, herzlich willkommen bei uns im Podcast-Studio.
Hi.
Hi.
Schön, hier zu sein.
Wir reden gleich über deinen Film, aber du bist der erste Mensch, den ich jetzt treffe, seitdem ich aus Cannes bin, der den Stromausfall live miterlebt hat. Und ich habe da noch Gesprächsbedarf. Ja. Also, weil mal kurz für unsere ZuhörerInnen... Es war ja nicht nur ein Stromausfall irgendwie da mal für eine halbe Stunde irgendwo in einer Straße, sondern die gesamte Region Stromausfall von früh morgens am Tag der Preisverleihung in Cannes. Und keiner wusste, ob der jemals wiederkommt. Und es gab dann die verschiedensten Gerüchte von Terroranschlag, beschieß mich tot. Und keiner wusste, was los ist. Und das war schon für mich der totale Horror. Und es war kein sonderlich wichtiger Tag für mich. Wie war das für dich, für die das ein bedeutend wichtigerer Tag war?
Ja, das war tatsächlich absurd, weil wir haben auf einen Anruf gewartet von der Jury, ob man quasi bleiben soll oder nicht zur Preisverleihung. Und es hieß, der kommt am Abend davor und der kam nicht. Und ich war schon total entspannt und meinte, Leute, wir gehen morgen einfach nochmal in kleiner Runde an den Strand und trinken Gläschen und stoßen auf die schöne Zeit hier an. Und bin früh morgens als Erste im Haus so rausgetapert. Wir haben mit so ein paar Leuten aus der Crew 40 Minuten von der Croisette entfernt gewohnt. Und will mir einen Kaffee machen und merke schon, hä, irgendwie Kaffeemaschine geht nicht. Naja, mein Kühlschrank auf. Ah, okay, Strom, okay, und Kühlschrank geht auch nicht. Licht angemacht, okay, geht nicht. Und dann kamen schon aufgeregte Leute aus dem Haus und meinten, ah, irgendwie ist der Strom ausgefallen, der Strom geht nicht. Wir können nicht duschen. Weil das auch mit einer mit einem Abpumpsystem verbunden ist, genau. Und dann hieß es plötzlich, die Jury hat die Entscheidung noch gar nicht gefällt und es wird noch einen Anruf geben. Und dann haben wir realisiert, es gibt diesen Blackout und die Anruf, also wir haben weder Anrufe bekommen können, noch dass wir anrufen konnten. Also irgendwie war auch im Grunde genommen das Telefonnetz mit lahmgelegt. Und das war dann schon ein bisschen spannend, weil wir einfach so auf dem Trockenen saßen mit den Infos und irgendwie nicht wussten, was hat es zu bedeuten. Und ich hatte mich eben schon total entspannt, weil ich dachte, das ist schon gelaufen. Und dann sind wir, genau, sind welche vorgefahren und so weiter. Und es hat dann echt lange gedauert, bis eine Info durchkam, dass wir mal doch mit in die Preisverleihung mit rein sollen.
Statt dem entspannten Tag am Strand, also so wirklich ein kompletter Anspannungstag, wo man nur gewartet hat.
Ja, ja. Also ich habe dann halt total also nochmal schnell ein paar Sätze mir überlegt für, man weiß ja nicht, was man gewinnt und wie und so weiter, ne? Man weiß überhaupt nichts, aber man weiß nur, okay, wenn man da sein soll, dann ist das wohl ein Zeichen, dass man vielleicht was gewinnt. Und dann habe ich mir ein paar Worte überlegt und habe aber keinen Drucker gefunden, weil ja nichts ging. Und dann war mir das so unangenehm, mit dem Handy auf die Bühne zu gehen, aber so war es dann.
Das war an dem Tag, glaube ich, auch so. Also es wusste ja morgens auch keiner, ob die überhaupt stattfinden kann.
Ja.
In Frankreich sind ja überall die Eingangstüren, da gibt es ja keine Schlösser mehr, sondern die haben alle nur noch diese elektronischen Systeme. Da kamen viele einfach in ihre Wohnung gar nicht mehr rein, wenn sie einmal draußen waren. Ja. Das war schon total. Und das war total surreal, weil das Cannes-Gebäude, ich versuche immer Menschen das Cannes-Gebäude zu erklären, das ist wahnsinnig schwierig, weil das so ein riesiges, komprimiertes Kongresszentrum ist, wo zwei der größten Kinos der Welt drin sind und dann aber noch so ein ganz riesiger Pressebereich und unten im Keller ist der Markt. Und die haben eine eigene Stromversorgung oder hingen zumindest an eine Stromversorgung ran. Das heißt, in ganz Südfrankreich kein Strom, außer in diesem einen Haus, wo Cannes feststeht. Die sind da schon besonders aufgestellt. Deswegen war zumindest relativ schnell klar, dass die Preisverleihung irgendwie schon stattfinden kann.
Ja.
Die wird ja auch live im Fernsehen übertragen in Frankreich. Das ist ja schon eine große Nummer.
Total, aber ich habe die dann als extrem gehetzt wahrgenommen und super schnell. Ich weiß nicht, ob das jedes Jahr so ist, das wisst ihr vielleicht besser. Ich war ja das erste Mal in Cannes und habe mich gefragt, ob das auch damit zusammenhängt, dass sie irgendwie Angst hatten, dass es doch nicht reicht, der Stromgenerator oder so.
Naja, also die haben ja genau 45 Minuten Sendezeit oder so im Fernsehprogramm. Ich glaube, die dürfen sie auch nicht überziehen. Die endet auch genauso da, 2015, wo dann der Spielfilm anfängt und so. Das ist.
Ach, deswegen, siehst du.
Und ich glaube, von so einer Cannes-Preisverleihung, das sind jetzt auch nicht die allergrößten Einschaltquoten. Nee, also dementsprechend, wenn du da den Sender anrufst und sagst, wir brauchen nochmal 20 Minuten mehr, ich weiß nicht, was der einem da erzählt.
Okay, verstehe. Alles klar, Live-Übertragung, okay.
Aber waren ja auch wieder viele Stars da. Wann im Prozess hast du denn gemerkt, ich habe ja absichtlich oder versehentlich was ganz Besonderes gemacht und auf einmal muss ich mich gar nicht mehr drum kümmern, den irgendwie überall unterzubringen, sondern eigentlich wollen auf einmal alle was von mir und nicht andersrum.
Ich habe irgendwie einfach den Film gemacht, nachdem ich wirklich selber eine Sehnsucht hatte oder habe es versucht und habe irgendwie gedacht, dass das ein Nischenfilm wird, wo hoffentlich drei Leute am Ende reingehen werden. Und natürlich hofft man immer, dass es mehr werden und man hofft natürlich genau, dass einem sowas passiert. Aber damit rechnen kann man natürlich gar nicht. Und ich glaube, was das so bedeutet, das kommt erst so ganz allmählich an, beziehungsweise wird sich das wahrscheinlich auch erst in einigen Monaten zeigen.
Aber wer hat dir das denn zuerst gesagt? Also dein erster Film oder dein erster Langfilm lief Perspektive deutsches Kino auf der Biennale, ist auch nicht schlecht, aber jetzt nicht Cannes-Wettbewerb. Mhm. Also wer hat dir denn gesagt, übrigens, wir sollten hier mal ein paar nochmal größer denken und nicht nicht nur mit den kleinen Festivals das einreichen oder uns mit der Berlinale zufrieden geben, sondern wir trauen uns hier wirklich an die ganz Großen ran.
Achso, ich glaube, das macht man immer. Ich glaube, jeder reicht erstmal überall ein. Das, glaube ich, machen alle Filmemacher. Man kann ja nie wissen. Und wir hatten schon das Gefühl, dass wir einen ganz tollen Film haben, aber man weiß natürlich nicht, ob die anderen das auch so sehen und haben deswegen gleichzeitig bei verschiedenen Festivals eingereicht. Und als sich Cannes gemeldet hat, haben wir uns halt wahnsinnig gefreut. Ja.
Ja, und Toni Erdmann ist, glaube ich, eine Woche vor Festivalbeginn in den Wettbewerb aufgerückt. Du hast jetzt die Zusage im Dezember bekommen, was irgendwie, also das ist schon für die mega etablierten Hollywood-Regisseure sehr, sehr früh, für einen deutschen Zweitlingsfilm absolut unerhört. Und dann musstest du es 5 Monate lang geheim halten. Wie war das? Ja.
Das war unwirklich. Also ich bin froh, dass sozusagen der ganz harte Kern vom Team Bescheid wusste. Und wir haben uns auch ab und zu gegenseitig mal gefragt, sag mal, haben wir uns nicht nur eingebildet, oder? Nee, hier ist die E-Mail. Und es war eine aufregende Zeit und wir hatten irgendwie auch Angst, dass da nochmal irgendwas dran zu rütteln wäre, weil dann irgendwann diese Gerüchteküche so hoch lief, nicht von uns ausgelöst. Aber dann war ich froh, als es dann endlich verkündet war und draußen war und man es auch irgendwie bestätigen konnte.
Es ist aber auch in der deutschen Szene hochgekocht. Also ich hatte so, vor Dezember hatte ich von dem Film ehrlicherweise nichts gehört. Und dann zwischen Januar und April kamen alle mit Zaun oder mit in die Sonne schauen an. Mhm. Und so Geheimtipp und habt ihr da schon von gehört und so. Das war total merkwürdig für einen Film dieser Produktionsgröße, nenne ich das mal.
Ja.
Und dann hat Thierry Frémaux auf der Pressekonferenz, wo das Programm erzählt wird, sehr, sehr euphorisch von dem Film gesprochen. Sehr schön, Hype noch weiter gesteigert. Und gleichzeitig dir erzählt, dass du einen Fehler gemacht hast, weil du den englischen Titel jetzt Sound of Falling genannt hast, statt den ursprünglichen Titel The Doctor Says I'll Be Alright, But I'm Feeling Blue. Was hast du da gedacht?
Da hat mein Herz ein bisschen geblutet, weil meiner Co-Autorin Luise Peter und mir ging es immer so, dass wir diesen Arbeitstitel sehr gemocht haben und der uns auch beim Schreiben immer wieder total geholfen hat, da zurückzukommen zu dem, was wir eigentlich erzählen wollen und das irgendwie so eine bestimmte Stimmung getroffen hat, diese Schwere und Leichtigkeit gleichzeitig. Und sehr früh war dann aber klar, dass ganz viele Leute um uns herum gesagt haben, Leute, das kann sich keiner merken. Und das haben wir auch gemerkt. Also es ist einfach ein langer Titel. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, wir gehen nochmal ins Brainstorming. Und dann kam Sound of Falling und das hat sich auch total gut angefühlt. Aber es war schon verrückt, dass er dann ausgerechnet das so benannt hat.
Ja. Und dann, ich war ja live dabei, leider konnte ich dich nur so ganz klein von oben sehen, eher so ameisenmäßig, aber man hat es ja auch auf der großen Leinwand. Wie war dann der Moment, wo man da ins Kino reingeht? Weil ich meine, das Besondere an Cannes ist ja, du hast jetzt keine Weltstars dabei, aber selbst wenn Leonardo DiCaprio in deinem Film mitspielt, kriegst du als Regisseur trotzdem den größeren Applaus in Cannes. Ich glaube, das ist das einzige Festival auf der Welt, wo das so rum funktioniert. Ja. Wie war es denn da, als du da reingeführt wurdest? 2500 Leute.
Total überwältigend, weil ich war wirklich ja noch nie in Cannes vorher und ich wusste nicht, wie das abläuft. Ich hatte mir natürlich ein paar von diesen Videos angeschaut, weil mir eben gesagt worden ist, dass dann später diese Kamera auf eingehalten wird und dass das ja auch überfordernd sein kann und dass man sich damit einmal so ein bisschen auseinandersetzt. Was ich aber nicht wusste, ist, dass die Kamera schon beim Reingehen passiert und dass es auch Applaus gibt, bevor dieser Film überhaupt gesendet wird. Und es war überwältigend, auch ein bisschen überfordernd, weil ich gar nicht so richtig wusste, wohin mit mir. Und dann bin ich da ich kam mir irgendwann vor wie so ein Boxer, der zum Ring läuft, ne? Weil man ja da irgendwie auf dieser großen Leinwand gezeigt wird, während man dann da reinläuft und irgendeine Musik läuft. Also es war ein besonderer Moment, aber auch ganz toll, weil wir haben ja mit dem Film den Wettbewerb eröffnet und die Stimmung war großartig. Alle hatten Lust, dass es jetzt losgeht und man hat gemerkt, dass der Film dort einfach so zelebriert wird an sich. Also Kino. Und das ist halt sehr magisch an diesem Ort und das spürt man auch gleich.
Und Wes Anderson ist immer so ein bisschen, also gespielt sauer auf Cannes, weil das einzige Festival auf der Welt ist, das ihn dazu zwingt, bei seinem eigenen Film sitzen zu bleiben. Man muss als Regisseur da bleiben und er hasst das wie die Pest. Wie ging dir das, die 2,5 Stunden?
Ja, ich muss sagen, für mich war das auch herausfordernd, aber aus anderen Gründen, weil ich war mit meinem kleinen Baby da und das war für uns logistisch total herausfordernd zu planen, dass ich das erste Mal da so weg bin und genau, mit dem Stillen und so weiter, und deswegen war ich so ein bisschen aufgeregt, ob das alles funktioniert. Und ansonsten habe ich es aber total genossen, weil ich einfach dem Team und auch dem ganzen Ensemble zum ersten Mal den Film gezeigt habe und ich war irgendwie gespannt mitzukriegen, auch wie der Film jetzt ankommt. Also man ist natürlich aufgeregt, aber man will es auch irgendwie wissen.
Was sind denn für dich so die Szenen? Also man hat ja eine Komödie, da weißt du, das sind meine besten Lacher, hoffentlich lachen jetzt alle. Was sind so die Szenen in deinem Film, wo du sagst, das sind die, wo ich darauf achte, wie die Leute reagieren, um zu sehen, ob sie mitgehen? Also es gibt auf jeden Fall die eine Szene, wo sich das gesamte Kino die Hände vor die Augen gehalten hat mit dem Mähdrescher. Also die gibt's auf jeden Fall.
Achso, ich dachte, du sagst jetzt, wenn die Augen genäht werden, das ist so eine Szene, wo ganz viele Leute wirklich nicht hingucken können. Nee, das habe ich gar nicht, so spezielle Szenen. Ich glaube, ich habe irgendwie mehr so ein Gefühl für wie nimmt der Saal das auf, wie ruhig oder laut ist es im Saal, und man spürt es ja irgendwann, ob die Leute drinne sind oder nicht. Und für uns war bestimmt ganz aufregend zu gucken, weil dieser Film ja mit einer sehr ungewöhnlichen Dramaturgie arbeitet. Wie wird es aufgenommen und können die Leute sich auch reinfallen lassen oder sitzen die da und holen sich einen Notizblock raus und versuchen irgendwie den Stammbaum aufzuzeichnen? Das war so meine Angst.
Das haben wir natürlich, die wir hinterher drüber schreiben mussten und vorab nur einen Satz Inhaltsangabe hatten, haben wir das natürlich auf der Presseterrasse, wurde dann irgendwie zwischen 20 Leuten versucht auszubaldowern, welche Jahreszahlen das nun genau sind und wer da nochmal wo war. Ja, also natürlich alles nicht wichtig für den Film und um ihn zu genießen, aber wenn du halt einen Text schreibst, muss das schon stimmen, was du da hinschreibst.
Klar.
Das war dann, das ging dann schon los.
Also ihr hattet herausforderndes Rätselrad.
Ja, für mich war es aber besonders, weil also ich bin eigentlich sonst ein Mensch, der sehr viel so analytisch da auch rangeht und sich bei so einem Film nochmals jetzt Gedanken machen würde, wer hängt wie zusammen, kann ich rausfinden, wo vielleicht Verwandtschaftsverhältnisse waren oder wo jetzt nur derselbe Ort war. Und ich hab diesen Film ja erst nach Cannes gesehen. Ich wusste schon, da kommt was dazu, was alle feiern, aber habe dann versucht, extra wenig zu lesen. Und ich saß drin und ich muss sagen, ich war emotional geblättet von diesem Film. Ich habe geweint am Ende. Ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr im Kino geweint. Ich habe nach diesem Film, ich musste mich erstmal sammeln während des Abspanns wieder. Und ich habe mir keinen einzigen Gedanken drüber gemacht, wo spielt was, wie stehen Leute zusammen, welche Szene interagiert mit welcher. Sondern für mich hat es einfach so einen wirklichen Emotionsflow gehabt, dieser ganze Film. Und das fand ich halt so großartig. Also das muss ich erstmal vorweg als Kompliment sagen. Schön, ja. Und das hat mich wirklich umgehauen bei diesem Film. Und ich bin ja auch sonst jemand auch, der eher versucht, Sachen so einzuordnen in Schubladen und so weiter. Und bei dem Film finde ich auch, besonders wenn ich es jemandem erklären würde, ich könnte den kein Genre zuordnen, diesen Film. Und ich habe auch jetzt im Nachhinein ganz viele US-Kritiken gelesen und denen geht es halt auch so. Und die versuchen immer wieder Vergleichsfilme zu nennen. Das ist sehr lustig.
Das haben wir in Filmstaatskritik aber auch getan.
Ja, aber ich habe gedacht, das passt kein einziger von diesen Vergleichsfilmen. Ja, ich verstehe, woher der Gedanke kommt, aber es ist was Eigenständiges. Und deswegen hattest du denn irgendwie Sachen, dass du vorher gesagt hast, weil du musst den ja auch, diesen Film irgendwie pitchen, dass da Leute bereit sind mitzumachen, dass du sagen könntest, es ist so wie der, aber eigentlich doch nicht.
Ich habe irgendwann gesagt, das ist der Film, den man nicht pitchen kann, das ist der unpitchbare Film, weil er eben kein Thema hat, also im klassischen Sinn oder wie das vielleicht auch im deutschen Raum, wie wir das oft gewohnt sind, also es ist nicht ein Thema, was so durchexerziert wird, sondern es geht ums Leben an sich und um 100 Jahre Leben auf assoziative Art und Weise. Und ich habe dann, also es gab tatsächlich weniger Referenzfilme als ganz stark mit Fotografien, mit denen wir gearbeitet haben, sowohl von Footage-Fotografien aus der Altmark selbst, also dass wir wirklich geguckt haben, wie haben die Leute sich selber inszeniert und wie sahen sie aus, und wenn wir Material gefunden haben, also Bewegtbild, dann haben wir ganz viel geschaut, wie haben die gesprochen, wie sahen die aus, wie haben die sich bewegt. Und eine große künstlerische Referenz waren die Fotografien von Francesca Woodman. Das ist eine Fotografin, die so in den 20er, 30er Jahren in New York gelebt hat und die eigentlich irgendwie so ihren eigenen Suizid vorweggenommen hat in ihren Fotografien und eigentlich für mich so ganz starke Geisterfotografien gemacht hat. Und die war eine Riesenreferenz, ja.
Ein Foto war ja auch der Ausgangspunkt für euren Film, habe ich gelesen, mhm. dass ihr da ein Foto gefunden habt und euch dann einfach interessiert hat, was und dann euch diese Geschichten ausgedacht habt. Wie war denn die Vorbereitung, die Recherche? Habt ihr euch versucht, Geschichten aus dem wahren Leben, die ihr gefunden habt, aus der Geschichte zu schnappen und einzubauen? Oder habt ihr einfach alles auf euch zukommen lassen und niedergeschrieben, was euch eingefallen ist?
Ja, der Film kam aus so ganz verschiedenen Ecken zusammen. Also das eine war, dass meine Co-Autorin Luise Peter und ich einen Sommer auf der Altmark waren, auf diesem Hof. Und dieser Hof seit 30 oder 50 Jahren verlassen war und man wirklich durch diese Räume wandeln konnte und alles noch genau so dastand, wie es zuletzt berührt worden ist, bevor der Bauer gestorben ist. Also man konnte wirklich sehen, hier hat er zuletzt die Gabel hingelegt. Und das war alleine schon völlig faszinierend und toll irgendwie zu sehen. Und wir haben uns unweigerlich gefragt, okay, was ist hier passiert? Und dann gab es diese eine Fotografie, einen Schnappschuss von 1920, 25, ziemlich ungewöhnlich, weil es eben nicht so ein inszeniertes Foto war, sondern diese drei Frauen auf diesem Hof stehen und direkt in die Kamera gucken, Hühner um sie herum. Und an der Stelle, wo jetzt unser klappriges Auto stand, stand dort der Heuwagen. Und dieses Foto hat uns so berührt, der Blick von diesen Frauen, weil er uns natürlich zum einen mit unserer eigenen Vergänglichkeit konfrontiert hat, nochmal auf eine andere Art, weil wir wirklich an der gleichen Stelle standen und es geführten, dass der Ort aber noch genauso aussieht wie auf diesem Foto. Und dann hatten Luise und ich ganz unabhängig davon uns Gedanken gemacht, dass wir eigentlich gerne einen Film machen wollten über so ganz feinstoffliche Fragen, fast so unsichtbare Themen, also sowas wie wieso verselbstständigen sich unsere Körper oder was wird durch die Zeit hindurch weitergegeben, was lebt in uns über Generationen hinweg, worauf wir selbst keinen Zugriff mehr haben, was sind so Geheimnisse, die jeder mit ins Grab nimmt, weil sie vielleicht so schambesetzt sind, dass darüber nicht gesprochen wird, anders als über Kriegsgeschichten vielleicht, wo man nochmal drüber redet. Und wir haben uns gefragt, wie kann das zusammenkommen? Und als wir an diesem Ort standen, hatte ich das Gefühl, dass mich filmisch total reizt zu erzählen, also diese Zeiten so gegeneinander zu montieren, dass an der einen Stelle jemand was ganz Profanes tut, so wie ich in dem Moment vielleicht am Handy rumgedaddelt habe, und jemand anderes an der genau gleichen Stelle eine existenzielle Erfahrung gemacht hat und das einfach zu sehen und nebeneinander zu setzen und zu schauen, welche Geister leben in uns weiter. Und daraus hat sich dann irgendwann diese eher traumähnliche Struktur entwickelt, wo die Ahnen selbst im Grunde genommen wie so ein Erinnerungsfluss oder so einem Assoziationsstrom, Bilderstrom folgen und ein Bild das nächste gibt und Assoziationen sich verbinden und wir nie ganz sicher sein können in dem Film, ob das, was wir da sehen, wirklich ist oder ob das einfach nur noch das ist, was übrig geblieben ist. Also es geht nämlich unter anderem auch um das Erinnern an sich, wie wir uns erinnern und wir erinnern und Vorstellungen ineinander greifen und wie veränderbar Erinnerung ist und dass eigentlich nichts bleibt, außer ein bestimmtes Gefühl, was wir haben, wenn wir mit Menschen in einem Raum sind.
Und habt ihr diesen Bilderstrom schon im Drehbuch gefunden oder kam das dann später im Schnitt oder so?
Nee, der kam tatsächlich im Drehbuch. Wir haben nämlich sehr viel recherchiert und dann sind wir auf so ein paar Ungeheuerlichkeiten gestoßen, wo wir aber mit der Recherche nicht weitergekommen sind. Also wir haben zum Beispiel so Bücher gefunden, wo über das verlorene Kindheitsparadies gesprochen worden ist und eigentlich diese ganze Kindheit und dieser Hof und die Altmark als Idylle beschrieben worden ist. Und im selben Atemzug, wie so erzählt worden ist, wie man die Wäsche faltet, die Hühner füttert, die Schweine schlachtet, wurde eben gesagt, naja, und die Magd musste halt erst noch so gemacht werden, dass sie für die Männer ungefährlich war. Und das konnte man so fast überlesen und wir sind aber so hängen geblieben und dachten, Moment, stopp, was bedeutet das? Das hört sich grausam an und solche kleinen Halbsätze haben wir immer mehr gefunden, wo so eine Art Gewalt gegen Frauen da zu sein schien. Und dann haben wir uns da so hin rangeheftet und haben irgendwann eigentlich mehr Bilder heraufbeschworen und dann mit Hilfe der Figuren so halluzinatorisch geguckt, was könnte da gewesen sein, wo eben wir so an eine Grenze gestoßen sind und diese Geheimnisse in der Recherche nicht weiter aufdecken konnten. Ja.
Dazu passt ja aber auch, dass ihr in diesem ganzen Film sehr, sehr subjektiv immer bleibt. Also alles in diesem Film ist subjektiv, du hast gerade schon gesagt, mit den Erinnerungen, die man nicht trauen kann. Wir haben auch oft eine Kameraperspektive, die, wo wir durch die Augen einer Person schauen. Wir wissen manchmal gar nicht, wer die Person gerade ist, durch die wir das beobachten. Und auch, ihr verzichtet auf alles, was ich sag mal so objektive Sachen von außen sind. Es gibt nie zum Beispiel ein Radio, das im Hintergrund läuft und sagt, da ist in der Welt gerade das und das passiert, sodass man sagen könnte, ah, okay, das ist genau der Punkt oder so. Und dadurch nimmt ja dieses, also für mich war das halt auch nochmal zusätzlich faszinierend, dass dadurch dieser ganze Bilderstrom, es fließt noch stärker ineinander über die Zeiten. Du weißt auch manchmal jetzt gar nicht, haben wir jetzt die Zeit, welche Zeit war das jetzt nochmal, wo sind wir gerade, passiert das gerade, das wirklich ist, ist das eine Erzählung, die vielleicht auch, also du hast ja auch mehrfach die Erzählstimmen, dass die Leute wirklich sich erinnern. Also das war dir dann auch schon sehr wichtig, immer bei diesem Subjektiven zu bleiben und nie zu sagen, da kann man sich jetzt drauf festnageln, das ist jetzt gerade wirklich die wirkliche Welt, sage ich mal, die ja, außerhalb genau. des Hofes ist.
Ja, also das hat sich irgendwann herausentwickelt, dass wir eben das Gefühl hatten, okay, transgenerationale Weitergabe von Traumata, was schreibt sich in die Körper, was brennt sich ein und was trägt sich durch die Zeiten und was bestimmt uns, ohne dass wir selber einen Zugriff drauf haben. Und dann haben wir halt geschaut, okay, der Hof ist 1904 errichtet worden, dann sind wir mal im Kaiserreich in der ersten Zeit und überspringen dann immer ein bis zwei Generationen, sodass man nicht eine Frau mit einer Perücke da sitzen hat, die irgendwie mit 10 Jahren nochmal vorkommt und dann nochmal mit 80 oder so. Das war nicht das, was uns interessiert hat, sondern zu schauen, was bleibt da, wo eigentlich eben so ein direkter Kontakt, ein persönlicher Kontakt gar nicht mehr zustande kommt. Und dabei ist dann irgendwann klar geworden, dass es diese 4 Frauen-Mädchenfiguren gibt und wir so radikal subjektiv in ihren Blick gehen und uns unmittelbar in ihren Augen, also in ihnen aufhalten und alle Figuren, die sie sehen oder die ihnen begegnen, werden eigentlich zu heimlichen Protagonisten des Films, so auch dieser Hof, dieser Ort, der immer der gleiche ist. Und genau, und das ganze große Weltgeschehen war irgendwie was, was uns insofern nicht interessiert hat, dass wir uns so von außen dem Film genähert haben, sondern wir haben so total von innen heraus erzählt. Und deswegen streift eigentlich das große Weltgeschehen diese Figuren auch immer nur dann, wenn es für sie wirklich eine Rolle spielt. Und trotzdem werden wir natürlich Zeuge dessen, welchen Zeiten diese jeweiligen Figuren unterworfen waren und welchen, mit welchen Konzepten sie auch zu kämpfen hatten zu der jeweiligen Zeit, in der sie gelebt haben.
Ich glaube, das hilft auch dabei, oder das ist einer der Gründe dafür, dass das Ding international so wahnsinnig gut ankommt. Weil der ist halt hochspezifisch auf Ort und Zeit. Und man kann da ganz viel von außen reinbringen, wenn man alles weiß. Aber wenn man nicht alles weiß, ist auch egal, weil diese Erfahrung trotzdem dieselbe ist. Deswegen, ich glaube, jemand, der nicht mal weiß, dass es die DDR jemals gab, wird das dritte Kapitel trotzdem genauso spüren wie alle anderen.
Ja, weil es um diese Frau, ne, in der Angelika in den 80er Jahren jetzt gibt, was du gerade angesprochen hast, und man so ihren Lebenshunger spürt und ihre Not, und das sind ganz universelle Themen, die da verhandelt werden.
Ja, es fällt zum Thema universelle auch ein Satz, der mich nicht losgelassen hat, wie lange man glücklich spielen kann, ohne dass es jemand merkt. Mhm. Das ist ja auch so ein Gefühl, das dieser Film ja auch in allen Ebenen so ein bisschen transportiert, mit dem sich, denke ich, auch mal sehr, sehr viele Leute einfach identifizieren können da draußen. Und das hat für mich halt auch nochmal sehr viel gemacht, dass du immer mit diesen Figuren mitfühlen konntest, auch wenn ich jetzt kein Mädchen bin, das im Jahr 1910er Jahren irgendwie diese schrecklichen Dinge mitbekommen hat, die da waren. Und ja trotzdem, was ja auch ich schön finde an diesem Film, dass ja auch alle versuchen, ihr Leben zu leben, oder alle haben ja diesen Drang, ein Leben zu leben, das vielleicht auch anders ist, als dass sie das jetzt macht. Und das hast du mit einem sehr jungen Cast ja auch in vielen Rollen gemacht. Wie aufwendig war das denn eigentlich, diese nicht nur die vier Mädchen und jungen Frauen in den Hauptrollen zu finden, sondern ja auch dieses riesige Ensemble. Also gerade ja in den historischen Zeiten hat man ja auch, da leben ja dann auch nicht nur, also eine Familie ist dort ja auch noch deutlich größer, als eine Familie heute ist. Wie schwierig war das? Hat dir da deine Vergangenheit geholfen, dass du selbst vom Casting kommst? Und dann noch, wie war es dann, das umzusetzen? Ich gehe jetzt mal fest davon aus, dass du bei dem Film jetzt nicht Monate auf diesem Hof drehen konntest.
Also es war so, dass, also genau, ich fange mal mit dem Casting an. Also das war ein großer Castingprozess, der aber auch total viel Freude gemacht hat, weil wir wussten, dass wir uns in unserem budgetären Debütrahmen, in dem wir uns aufgehalten haben, leider keine Proben haben können. Und das war was, wo ich am Anfang als Regie total gelitten habe und dachte, oh Gott, wie soll das gehen? Und dann irgendwann gemerkt habe, okay, also es ist wie bei jedem Film, der Cast ist das Entscheidende, es ist irgendwie das Wichtigste. Und wir hatten halt ein Drehbuch, was extrem visuell geschrieben war. Also ich glaube, jeder konnte das Buch lesen und hatte eigentlich das Gefühl, mehr einen Roman gelesen zu haben und wusste ganz genau, was in den Szenen passiert. Und dann haben wir angefangen, die Kinder zu suchen, was immer das Aufwendigste ist. Und es gibt eben diese ganz besonderen Kinder, die so im Moment sind und so unglaublich gut spielen können, wie zum Beispiel Hannah Hecht, die wir gefunden haben. Ich hatte ja für meinen ersten Film Helena Zengel gefunden, was ihre erste Kinohauptrolle war. Und Hannah hat irgendwie das alles mitgebracht, was diese kleine Alma brauchte. Und,
wenn ich kurz einhaken darf, konnte das auch ein Blattdeutsch oder musste sie es lernen?
Nee, es musste sie alles lernen. Oh, es musste sie alles lernen. Und dann haben wir eigentlich um sie herum angefangen, diese Familie zu bauen. Also sie war erstmal die Wichtigste zu finden. Und dann haben wir angefangen von ihr geschaut, haben wir irgendwie diesen Cast weiter aufgebaut und haben eigentlich immer mit den Kindern und Jugendlichen angefangen und dann die Erwachsenen so drumherum geblättert. Und das war ein ganz langer Prozess. Und wir haben wahnsinnig viele Kinder gecastet, aber auch viele Erwachsene und haben uns wirklich ganz offen und neugierig da reingestürzt und geschaut, wer auch konstellationsmäßig am besten funktioniert. Ja.
Jetzt hast du den Zengel gerade noch zu Recht darauf hingewiesen, dass du die entdeckt hast und nicht Systemsprenger. Jetzt nochmal bei diesem Film, hast du auch Leni Geisler entdeckt, die jetzt dieses Jahr auf der Berlinale so durch die Decke gegangen ist oder hat sie was Marielle Weiß vorher gedreht?
Oh, das weiß ich nicht, ob sie das vorher oder später gedreht hat, aber ich glaube, Laini hat ja schon davor ganz viel gedreht. Also Laini hat schon richtig gearbeitet, die habe ich jetzt nicht dafür entdeckt. Aber also ich hatte sie noch nicht gesehen in Sachen, das kam jetzt alles erst später, aber man hat im Casting sofort gemerkt, dass die eine ganz tolle Kamerapräsenz hat und auch ein Gespür für die Kamera und so, ja.
Das glaube ich extrem wichtig, also jetzt gerade auch, also dadurch, dass die Kamera halt so oft unter den Leuten ist und die Perspektive einnimmt, ist das ja auch sehr, sehr wichtig, dass die SchauspielerInnen hier sehr mit der Kamera gemeinsam agieren und nicht vielleicht, wie es sonst auch oft ist, man hat da die Kamera und agiert vor ihr, sondern man agiert hier mit der Kamera unter einem. Und ihr habt ja auch viele Kamerabewegungen durch das Haus. Und jetzt sagst du, es war keine Zeit zum Proben. Wie habt ihr das vorher auch logistisch alles ausgetüftelt, wie sich die Kamera bewegt, wie sich die Leute bewegen müssen durch den Raum, damit das so verdammt gut aussieht die ganze Zeit.
Ja, also das große Glück war, dass es eben dieses Motiv gab und dass wir auch wussten, dass uns dieses Motiv zur Verfügung steht, so dass alles, was geschrieben wurde, wirklich in die Räume reingeschrieben worden ist, die wir dann auch im Film sehen. Die musste natürlich noch durch alle Zeiten gepreppt werden, aber das war erstmal schon mal so ein Hauptgewinn. Ist eigentlich immer bei mir, wenn ich arbeite, dass irgendwie es einen Ort gibt und man aus dem Ort heraus entwickelt. Und das hat total für die Vorbereitung geholfen, so dass der Kameramann Fabian Gamper und ich, mit dem ich immer arbeite, der war einfach von Sekunde eins an, als ich die erste Idee hatte, war der quasi schon mit dabei. Und wir haben ganz lange und viel ausprobiert, wie wir bestimmte Sachen, die unser Budget einfach nicht hergegeben haben, kreativ lösen können. Also wir wollten wahnsinnig gerne auf Film drehen, es hat nicht funktioniert. Er hat dann diesen ganz tollen Look und eine Latte entwickelt dafür, die so die dem so nahe kommt, weil wir diese Patina wollten und dass das einfach so eine Materie hat. Und wir haben dann ganz viel vor Ort geprobt, was die Kamerabewegung und so angeht, aber eben ohne die Spielenden. Also ich hatte jetzt mit den Spielenden keine Chance in dem Sinne. Da musste das alles vor Ort passieren. Aber wir haben uns, da ist ganz viel Hirnarbeit reingegangen, wie wir das machen können. Und Fabian hat halt auch selbst eine Steadicam und kann eben selber auch operaten, die Steadicam. Und das war so wichtig, dass es diese fließenden Bewegungen gibt und wir diese Übergänge finden und diesen Wechsel haben von diesem Rübergleiten und Schweben und dann auch diesen ganz harten Schnitten. Also das war was, was auch schon im Drehbuch so angelegt war. Wir haben halt dann, das hattest du ja vorhin auch nämlich noch gefragt, also wir hatten in der Montage dann später haben wir im Grunde genommen die gleiche Arbeit, die ich im Drehbuch mit Luisa hatte, haben wir dann nochmal durchexerziert und natürlich nochmal vieles verändert, aber die Art und Weise, das war alles komplett intendiert, von harten Schnitten bis hin zu ganz smoothen Übergängen und so, ja.
Und ich kann mir immer das vorstellen, dass man sich vorab genau die Kamerabewegung überlegt, was ich mir sozusagen, aber ich habe auch keine Ahnung von Musik oder sowas, dementsprechend kann ich mir mal ganz schlecht vorstellen, wie man sich vor den Sound vorstellt. Aber wir gehen mal davon aus, dass du nächstes Jahr beim Deutschen Filmpreis eh alles abräumst. Aber normalerweise gibt's ja dann diese wichtigen Filme, die dann die Hauptpreise gewinnen. Und dann gibt's die großen, größeren Filme, die kriegen dann so einen Soundpreis als Geschenk, damit sie nicht ganz leer ausgehen. Aber jetzt nimmst du den ja auch noch mit. Also, weil...
da greifst ja schon die Zukunft.
Der Soundteppich von diesem Film ist ja der absolute Wahnsinn. Also war das auch schon alles im Drehbuch? Wie habt ihr das gefunden? Also ich meine, wenn man nur den, also man hat dann so ein bisschen das Gefühl, so ein bisschen Horrorfilm, aber also da geht's ja schon richtig ab.
Also ja, ich weiß auch nicht, irgendwie denke ich immer in Bildern und in Tönen. Das heißt, das war aber auch schon bei meinem ersten Film so, dass ich einfach aufschreibe, hier kommt ein Grummeln, hier rollt was an, hier ist der Ton plötzlich weg, man hört ein Knistern, das Rauschen schwillt an. Also so solche Beschreibungen gab es auf der Buchebene und ich wusste auch genau, wie sich das anhören soll, aber man musste natürlich erstmal eine technische Übersetzung finden. Und Billy Mind hat dann mit mir das Soundkonzept gemacht und wir haben uns darüber unterhalten, wie klingen eigentlich schwarze Löcher oder wie klingt das Universum? Wie hat wohl der Urknall geknallt? Wie hat sich das angehört? Und wie hört es sich 100 Meter unter Meeresspiegel an? Also sowas haben wir uns gefragt und dann hat sie Töne gesucht und wir haben ganz viel im Schnittprozess schon rausgefunden. Und dann kam später nochmal Jürgen Schulz, der Sounddesigner, dazu und viele, die dann daran beteiligt waren, diese Übersetzung zu finden, dass es eben einen auch so überrollt. Und und es ging irgendwie, und der Film spielt immer wieder mit Genre und bricht sie dann aber auch und verletzt sie. Und auch auf der Tonebene ist das so.
Ja, und was ich finde, was der Sound halt auch sensationell schafft, ist die Ebenen zu verbinden miteinander, gerade diese zeitlichen Ebenen. Was ich mir auch vorstellen kann, dass es ja schwer ist, dass man auch einen Sound findet, der jetzt in den 80ern nicht aus der Zeit gefallen wirkt und auch in den 1910ern nicht, obwohl es so unterschiedliche Zeiten sind. Also hat das dann auch eine Rolle gespielt, dass ihr schauen musstet, okay, das ist ein Sound, der funktioniert universell.
Ja, ich habe irgendwie nach so einer Art Urrauschen immer gesucht und dabei sind wir dann eben bei ganz verschiedenen Sachen gelandet. Also es gibt Sachen, die Michael Fiedler zum Beispiel extra komponiert hat. Der hat dann eigentlich so eine verzerrte Orgel genutzt, die sich dann später immer weiter aufplustert und eben einfindet in so ein Unterwassergeräusch, was ein echtes Unterwassergeräusch ist. Und eben schwarze Löcher, also all das sind im Grunde genommen eigentlich, als würde irgendwie das Universum auf diese Figuren zurückgucken und mit Macht etwas vorwegnehmen, wo vielleicht die Erinnerungen noch versagen oder wo die Figuren an bestimmte Traumata noch nicht ran wollen, da greift der Ton dann manchmal was vorweg.
Und wo du auch manchmal ein bisschen das aufbrichst, ist, also du beschreibst ja auch sehr schreckliche Dinge, aber oft kommt dann irgendwann der Moment, wo es dann ins Humorige fällt und ins schwarzen Humor. Ist das einfach, haben derart schreckliche Dinge einfach irgendwann diesen Punkt, wo das automatisch passiert, oder magst du es auch gerne, die Leute ein bisschen aus der Bahn zu schmeißen und ein bisschen zu schocken?
Ich weiß nicht, ich glaube, mich hat eben bei diesem Film diese Gleichzeitigkeit von Leben interessiert und das eben einerseits, also diese Ambivalenzen, also das ist eben was, also dass in einem großen Schmerz auch eine Schönheit stecken kann, genauso wie in einer komplett düsteren, makaberen Situation natürlich was Schwarzhumoriges stecken kann. Ich glaube, das war eigentlich mehr, es hat sich irgendwie organisch ergeben.
Ist ja auch fair, weil du warnst ja das Publikum mit dem Michel aus einer Bergerstreich am Anfang mit den festgenagten, nagelten Schuhen, warnst du uns ja auch vor, was da vielleicht noch so für eine Art kommen könnte.
Ja. Ja, aber genau, und was halt, finde ich, sehr hilft auch bei dem, dass man halt, also der Film hätte auch sehr schnell sehr anders werden können. Man hätte da auch so die ganze Zeit depressiv drauf und dann geht man nach 2,5 Stunden aus dem Kino raus und denkt, ich will die Welt nicht mehr. Und das machst du ja nicht nur durch diese Aufbrechung, durch diese Figuren, die trotz allen schlimmen Schicksalsschlägen ja trotzdem eine lebensbejahende Ausstrahlung haben und aber auch, indem du drauf verzichtest, alles zu zeigen. Du arbeitest sehr viel mit Leerstellen. Wir sehen oft nur Ergebnisse auch oder es werden Sachen angedeutet, wo man jetzt nicht weiß, gab es den Missbrauch oder wie gab es den und war das dir auch wichtig, dass du jetzt sagst, du willst jetzt hier auch nicht einen Downer von einem Film machen? Nur?
Ja, ich glaube, es war, also ich habe irgendwie gar nicht so von außen geguckt. Ich habe mehr geschaut, was möchte ich erzählen. Und wir hatten eben so ein paar Themen, die uns wichtig waren, zum Beispiel Diffusität von Erinnerung. Und das, was du gerade angesprochen hast, hat da mit reingespielt. Also, dass man manchmal einfach keinen Zugriff mehr hat auf eine Erinnerung und sich nicht mehr sicher ist und da vielleicht auch eine Panik hochkommt. Hat da jetzt was stattgefunden? Hat da nichts stattgefunden? Bilde ich mir das nur ein? Und diese Zuständigkeiten, in denen diese Figuren geraten, diesen Taumel und dieses Flirren, dieses Wabernde, was so durch den Film zieht, da haben wir einfach versucht, eine Sprache für zu finden.
Kam da, weil ich habe da vorher noch nicht drüber nachgedacht, aber kam da auch der Filmtitel her, das in die Sonne schauen, wenn man den das erste Mal liest, klingt der ja fast so ein bisschen kitschig positiv, aber wenn man dann drüber nachdenkt, denkt man sich, das kannst du aber auch nur eine Sekunde machen, dann tut's richtig weh.
Ja, genau. Also es ist der Originaltitel ist ja Sound of Falling, beziehungsweise du hast ja am Anfang auch vorgelesen unseren Arbeitstitel und dann kam Sound of Falling und es hat sich als deutsche Übersetzung nicht stimmig angefühlt und dann haben wir irgendwie geguckt und gemerkt, okay, in die Sonne schauen, da steckt genau das drinne, dass es einfach halt weh tut, in die Sonne zu schauen und dass man auch dem Tod und der Sonne eigentlich nicht wirklich ins Gesicht blicken kann. Und es gab auch so eine Art Urbild beim Schreiben, dieses Gefühl, man blickt in die Sonne und schließt die Augen, was man auch kennt, wenn man am Strand liegt oder so. Und dann beginnt es hinter den Augenlidern so orange zu pulsieren und zu wabern. Und dieses Bild war für uns irgendwie eine Übersetzung für so eine Art Urzustand, ja.
Aber es ist jetzt schon überraschend für mich, dass du den englischen Titel als Originaltitel bezeichnest und dann ins Deutsche übersetzen würdest. Ist das mittlerweile üblich, oder?
Naja, also für uns war es so, dass wir hatten eben immer diesen Arbeitstitel, dann kam die Einladung nach Cannes, dann haben wir gesagt, okay, was ist jetzt der Originaltitel und irgendwie konnte ich, warum auch immer, obwohl das jetzt ein sehr deutscher Film ist, hatten wir Schwierigkeiten mit einem deutschen Titel. Und Sound of Falling hat einfach hat irgendwas gepackt, was dann aber in der Übersetzung, ne, weil das Wort Sound haben wir ja so nicht, also Geräusche, Klang, es war gleich was anderes, es hat irgendwie nicht funktioniert für uns und dann sind wir bei In die Sonne schauen gelandet.
Ja, kann man jetzt schlecht erklären, weil die Leute draußen den Film durchgeschaut haben, aber Sound of Falling hat natürlich auch in diesem Film eine, also das ist halt auch eine schöne Mehrfachbedeutung, ja. Weil halt natürlich mit dem Falling ist ja jetzt nicht nur das wirklich Körperliche irgendwo runterfallen gemeint, das aber auch, aber halt das ist wirklich ich finde auch ein sehr wunderschöner, poetischer Titel. Ich will nochmal ganz kurz zum eigentlichen Dreh zurückgehen in diesem Gehöft. Ihr wart da einen guten Monat länger?
Ja. Wir hatten 34 Drehtage.
Ja, und dann wart ihr ja wahrscheinlich, also ihr wart da ja vor Ort in diesem Dorf auch. Das ist ja wahrscheinlich in einem sehr, sehr kleinen, überschaubaren Dorf, wo jeder jeden so ein bisschen kennt. Wie war das denn da, mit der ganzen Crew dann, sag ich mal, embedded ist ja das neudeutsche Wort, dass man sagt, da in dieser Dorfgemeinschaft zu sein. Und wie haben die eigentlich darauf geschaut, dass da jetzt Leute von außerhalb kommen und einen Film drehen?
Das war eine ganz positive Erfahrung. Es war wirklich schön. Also es war auch im Vorfeld, dass wir natürlich geschaut haben, ob wir da auf die Hilfe zielen können, weil wir auch klar war, dass wir das gar nicht anders wuppen können. Also wo sollen wir jetzt einen Mähdrescher aus den 80er Jahren herbekommen mit den finanziellen Mitteln, die uns zur Verfügung standen? Also wir waren irgendwie darauf angewiesen, dass die Leute ihre Scheunen aufsperren und gucken, was sie an historischem Material finden und uns geben können. Und das haben sie halt auch total mit Freude gemacht. Dieses ganze Dorf hat uns da mit offenen Armen empfangen und wir haben im Dorf zum Teil gewohnt. Und der Landhofneuling hat das gesamte Catering gemacht. Das war wie so ein Treffpunkt, wo wir mehrfach am Tag zusammenkamen. Und es war auch lustig, weil sich da natürlich die Zeiten überschnitten haben. Plötzlich saßen dann die 80er Jahre mit den 1910er Jahren an einem Tisch und es gab immer skurrile Bilder. Und ich glaube, dass die Neulinger sich total gefreut haben, dass da ein Dorf also mit am Film wirken kann und die Altmark irgendwie so Platz findet in der Geschichte.
Ist da noch ein Screening geplant für die dort?
Ja, also wir machen in Salzwedel im Zuge der Kinotour, also am 28.08. kommt der Film ins Kino und eine Woche lang davor haben wir eine Kinotour durch ein paar Städte, unter anderem Salzwedel und da sind dann auch die Neulinger eingeladen.
Also ich glaube auch, ich habe lustigerweise vor 3 Wochen war es jetzt schon in einer Kneipe in Berlin ein Erlebnis gehabt, dass ich mit jemandem an der Theke saß, einem älteren Herrn und wir ins Gespräch kamen und dann habe ich halt meinen Beruf genannt und dann meinte er, oh, hast du den Altmark-Film schon gesehen? Und ich so, das war noch bevor ich den Film geschaut habe. Und ich so, was ist der Altmark-Film? Weiß ich gerade gar nicht. Und dann dachte ich, ja, dieses, irgendwie was mit Sonne, in die Sonne schauen. Und so, und dann, ja, okay. Und der war schon richtig gehypt und hat gemeint, also er war seit Jahren nicht mehr im Kino, aber er hat sich den schon fest vorgenommen, dass er den unbedingt schauen will.
Wie der Altmark-Film ist, ja. Das ist echt so schön, ja, toll.
Und du sagst das ja immer mit dem Budget und die Leute müssten helfen und sozusagen der Film fühlt sich jetzt halt zumindest für uns viel größer an, als er wahrscheinlich sozusagen eigentlich sein dürfte, so mit dem, was man da reingesteckt hat an Kohle. Nun hat Maren Ade seit irgendwie 8 Jahren keinen Film gemacht oder so. Wie gehst du denn jetzt mit dem Druck auf, dass man jetzt sagt, okay, sattel ich da jetzt nochmal rauf, mache ich als nächstes extra mal eine Nummer kleiner, um irgendwie die Erwartungshaltung wieder gerade zu biegen? Also was?
Nee, ich glaube, ich gehe da überhaupt nicht strategisch ran, sondern eigentlich wirklich nur immer nach dem, also dieses, ich glaube ja überhaupt nicht an Rezepte, außer daran, dass man einfach den Film machen sollte, den man selber gerne sehen möchte. Und dann schaut man, ob, es ist ja jedes Mal ein Versuch, ein Experiment und beim Filmemachen ist es ja leider so schwierig mit dem Scheitern dürfen, weil so viele Menschen daran beteiligt sind, weil es so viel Kohle kostet, aber eigentlich gehört natürlich auch das Scheitern dazu. Und ich bin gespannt, was das nächste Projekt wird. Ich weiß es noch nicht.
Ja, aber wie ist das denn, wenn man da, du hast jetzt auch einen weltweiten Sales, die auch schon jetzt in Anatomie eines Falls, übrigens auch ein Film, wo das Fall aus dem englischen Titel
funktioniert so aber gut. Auch die Doppeldeutigkeit im Deutschen, weil ich habe erst nach 2 Jahren gemerkt, dass Fall nicht nur der Gerichtsfall, sondern auch der Sturz ist.
Ja, aber genau, die haben dem zu internationaler Bekanntheit halt dann nochmal über Cannes hinaus verholfen, US-Kinos, ist es dann so, dass man schon sagt, okay, da kommen jetzt auch internationale Anfragen ran, dass da vielleicht Leute auch sagen, ja, muss der nächste Film überhaupt in deutscher Sprache sein? Ist das vielleicht auch anders, in anderen Sprachen denkbar?
Ja, also ich glaube, ja doch, da gibt es jetzt schon ein paar Leute, die Interesse haben oder zumindest hat, also jetzt müssen erstmal auch viele Leute den Film noch sehen, aber ich glaube, es hat erstmal so eine Art Buzz gegeben, wie es so schön heißt, wie immer alle sagen und das ist natürlich toll und deswegen, ich gucke mir das jetzt alles erstmal ganz in Ruhe an und schaue, aber es gibt vor allen Dingen meine eigenen Themen und Filme, die ich weitermachen will, auch als Autorin, ja.
Wir müssen dann jetzt langsam zum Ende kommen und dann immer unsere letzte Frage. Also wir haben ja den Film jetzt für deutsches Kino ist doch geil ausgesucht für den Monat. Und aber wir sind immer der Meinung, sozusagen ein Kinoerfolg hilft immer dabei, die nächsten 2, 3 zu schaffen. Ne? Unser lieber Barbie und Oppenheimer, klar der offensichtlichste Fall. Also wenn die Leute 3 bis 5 Mal in die Sonne schauen gesehen haben, hast du aktuell noch irgendwelche deutschen Filme, die du schon gesehen hast und sagst, so, da könnt ihr euch drauf freuen oder die du gerade gesehen hast und sagst, guck die spätestens im Streaming oder so?
Ich war jetzt tatsächlich durch das Baby und durch diesen Film viel zu lange nicht im Kino, was schrecklich ist. Auch in Cannes selber konnte ich keine Filme gucken. Aber ich bin total gespannt auf den neuen Petzold-Film und ich bin auch sehr gespannt auf Fatih Akins Film Amrum, der auch in Cannes lief. Also die beiden Filme will ich in jedem Fall sehen und genau, da bin ich gespannt. Ich habe sie selber noch nicht gesehen. Also ich kann gerade keine aktuelle Empfehlung aussprechen, leider, aber.
Sehr gerne. Ich glaube, Christian Petzold, ich glaube, ist jetzt nächsten Monat hier. Den haben wir schon das Interview aufgenommen. Der ist nächsten Monat unser deutscher Kinos, doch geil Film. Und schön. Fatih Akin war neben Kristen Stewart das am schwersten zu bekommende Ticket in Cannes. Mhm. Weil er lief ja nur in einer sehr großen Nebenreihe. Ja. Aber da waren sehr viele Leute sehr traurig. Ich habe dann immer so die letzte halbe Stunde, bevor das losging, immer noch so alle Sekunde drauf gedrückt und dann irgendwie 17 Minuten vorher habe ich ein Ticket bekommen.
Oh wow, also du hast es gesehen. Wie schön. Ja.
Super, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke für die Einladung.
Und dann viel Erfolg mit dem Film.
Danke.
Wir werden mehr als 3 Zuschauer.
Das hoffe ich.
Super, danke dir.
Dankeschön. Ja.